Wir danken dir sehr, Karin, weil es ist für uns so wichtig, dass wir mal diese Dinge angucken in einem großen Bogen, in einem Geist, in einem göttlich geistesgeschichtlichen Bogen, um zu sehen, was ist da eigentlich geworden und wo stehen wir heute und was hat Gott eigentlich vorgehabt. Und wenn wir jetzt, ihr müsst übrigens euch nicht durch die Folien irritieren lassen, wir setzen alles auf die Webseite nachher, Gebetskonferenz, es wird auch gefilmt, könnt das dann in Ruhe nochmal nachgucken, auch die Folien, ihr werdet alles haben. Das ist nur so jetzt eine Hilfe einfach. Die 68er-Bewegung ist auch ganz interessant an einer Stelle im Grunde genommen entstanden. Und zwar konzentrierte sich, also irgendwo gibt es geistliche Geburtsorte von positiven Dingen, aber auch von negativen Dingen. Und da ist in San Francisco ist irgendwie ein Geburtsort für Dinge, die sind nicht positiv gewesen. Und das ist alles entstanden in dieser ein kleines Gebiet in San Francisco. Da gab es verschiedene Vorgänge, die im Grunde genommen auch dann in der Studentenbewegung wichtig wurden. Das war die Free Speech Bewegung an der Berkeley Universität. Da waren zum ersten Mal die Studenten, sind aufgestanden und haben gesagt, wir wollen Recht auf freie Rede haben und auf freie Forschung und uns nicht alles vorschreiben lassen. Da begann die Hippie-Bewegung 1965. Da formierte sich 1966 die Black Power-Bewegung und dann nahm 1969 die Schwulenbewegung, also der Kampf um die Rechte für die Homosexuellen ihren Anfang. Und diese ganze Bewegung, die wir unter diesem Stichwort 68er-Bewegung zusammenfassen, ist nicht nur eine Bewegung in Deutschland gewesen, sondern es war in der ganzen westlichen Welt. Also wir sprechen ja immer noch von der Zeit, wo wir hatten den Ostblock und den Westblock. Und es hat die ganze westliche Welt, während der Kommunismus sozusagen real existierte, hat die ganze westliche Welt aber Gedankengänge erfasst, wo sie gar nicht nachher mehr wussten, welche Verbindungen da sind und wie stark das verbunden ist auch mit dem gesamten Marxismus. Es gab damals überall sind sehr viele junge Leute geboren worden. Es gab diese Babyboomer-Gesellschaft, auch in Deutschland, ganz viele junge Leute, die dann auch in einer relativ sich schnell materialistisch entwickelnden Gesellschaft groß worden und die aber irgendwie mit einer tiefen Sinnfrage sich beschäftigt haben. Die wollten nicht einfach nur gut abgesichert sein. Und es war diese ganz starke Frage eben, wie können wir denn leben? Und wir wollen nicht einfach nur existieren. Und es gab keine realen Antworten, die befriedigend waren. Es gab eben im Grunde genommen auch keine Welterklärung, also kein von der Kirche her auch ein Weltbild, wo wir heute sagen, so das Reich Gottes wird gelehrt. So Gott will seine Herrschaft in alle Bereiche bringen. Kirche war, da ging man sonntags hin, da hörte man Gottesdienst und da ging man wieder nach Hause. Aber es hatte eigentlich nicht viel mit Weltveränderung zu tun. Und da gab es aber diese große Ungerechtigkeit. Und wie gehe ich damit um? Und die Begründung, die oft auf Fragen kam, so warum macht man denn diese Dinge? Ich finde das nicht gut. Das macht man so, ist keine Antwort mehr gewesen, die irgendwie überzeugt hat. Und ich selber bin groß geworden, ich war 18, 1968 habe Abitur gemacht und kenne dieses tiefe Fragen nach, wie kann ich denn Welt verstehen? Und nirgendwo gab es wirklich Antworten. In unserer Elterngeneration, die kamen aus dem Krieg, für die war alles zerbrochen. Diese ganze Hitler-Welterklärung war zerbrochen, die hatten auch keine. Die Kirchen gaben auch keine. Die konnten uns jungen Leuten keine geben, auch nicht in der Schule. Aber wir haben geträumt, weltverändernd. Von einem neuen Zeitalter, von es ist möglich, dass man in Liebe lebt, also so wie wir uns das damals vorgestellt haben. Ja? Und wir haben also die Welt auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt und haben gedacht, ja, wir schaffen das, also das ist möglich, man kann die Welt nochmal ganz neu erfinden. Und in Deutschland war es eben auch so eine ganz spezielle Situation, dass so viele Väter waren aus dem Krieg entweder noch gar nicht zurückgekehrt oder zerbrochen zurückgekehrt oder sie waren eben tot. Und die Mütter hatten oft diese Last der Erziehung noch ganz lange. Und es gab in der Studentengeneration 20% Halbwaisen. Und das ist viel. Und das war die Folge des Krieges. Die Väter, ich habe es auch selber so erlebt, die schwiegen. Man durfte nicht fragen nach dem, was hast du im Krieg erlebt. Das war auch für, versteht man ja heute, wenn man so traumatisiert ist, man kann darüber gar nicht reden. Die konnten nicht darüber reden. Aber dieses, man merkte als Kind, wenn ich da frage, da rühre ich an irgendwas, da frag nicht nach. So Väter hatten keine Geschichte. Und wir Kinder lebten mit Vätern, die nicht real waren, die nicht greifbar waren, die als Mensch, die kamen aus keiner Geschichte, wir wussten keine Geschichte. Vielleicht noch eine Kindergeschichte, aber dazwischen nichts mehr. Und die Väter waren mit dem wirtschaftlichen Aufbau beschäftigt, die Mütter meistens mit der Kindererziehung und die Mütter waren auch im NS-System verstrickt. Und ich weiß noch, wie das bei uns zur Diskussion geführt hat. Mein Vater war anders informiert über das, was mit den Juden geschah. Wir hatten so zwei Flügel in unserer Familie. Meine Mutter war eine glühende Hitlerverehrerin gewesen und sagte dann immer, man konnte das nicht wissen. Also diese typischen Diskussionen, auch die man als Kind miterlebt. Und bei vielen kam es eben zu dieser radikalen Ablehnung der Väter. Man lehnte den Vater ab, man wollte nicht mehr gehorsam sein, ja warum auch immer. Es gab ja auch keine Begründung. Man wollte nicht, die Söhne wollten nicht Sohn sein und die Töchter wollten nicht Tochter sein. Wir wollten gar nicht zu irgendeiner Familie gehören, sondern zur Welt, zu Deutschland auch nicht. Und eine eigene Verantwortung, nee, wieso? Also Gott war auch nicht das Thema. Und das, was irgendwie auch sehr, sehr diese Generation im Grunde genommen dann getroffen hat, war, dass sie ja auch spürten, von dieser Generation der Studenten dann kam ganz stark eine Verurteilungsebene, eine hochmütige Verurteilungsebene. Und es gibt eine Schriftstellerin, die Sophie Dannenberg, ich habe da mal dieses Zitat von ihrem Großvater, der seine Geschichte den Kindern gar nicht erzählen konnte. Und es war eine schreckliche Geschichte, die er hinter sich hatte, von Flucht aus Ostpreußen, Vergewaltigung der Mutter miterlebt und so. Und da sagte er, meine Kinder, die kennen meine Geschichte nicht, meine Geschichte, aber es ist nicht die ihre. So wie ich Eltern und Großeltern habe, so habe ich keine Kinder. Meine Kinder sind nicht meine Erben. Sie führen nicht fort. Sie sind fortschrittliche Menschen, stolze Besitzer eines selektiven Gedächtnisses, ohne Neugier, ohne Mitleid, ganz und gar gnadenlos. Irgendwann wollten sie wissen, was ich im Krieg gemacht habe. Ich habe begonnen zu erzählen, das Ritterkreuz war ein Schandfleck für sie, dafür sollte ich um Verzeihung bitten. Ich glaube, sie hätten darin ein Taufritual gesehen, nur umgekehrt. Danach bin ich verstummt, sie auch. Und die Väter und die Generation, die spürte, sie werden verurteilt und die junge Generation, die spürte, es wird uns nichts gesagt, es wird uns das verheimlicht. Es gab eine Riesenspannung, die wurde so aufgelöst, wir trennen uns davon. In dieser weltübergreifend gab es also auch ganz viele kulturelle Elemente, die sich da entwickelten, verschiedene Gegenkulturen. Musik war ein ganz wichtiger Faktor und wir dürfen das nicht unterschätzen. Gott weiß, war meine Lobpreismusik so stark hervorholt. Musik war der Schlüssel in der 68er-Bewegung. Bis heute läuft ganz viel über die Ebene Musik. Mode, Kunst, Ideen, alles Mögliche. Es gab eine ganz, ganz Gegenkultur. Und die was in dieser Zeit eben, ich muss mal zurück, was eben auch ganz bekannt ist, es gab damals dieses Riesen, zum ersten Mal dieses Riesenmusikfestival mit 450.000 Teilnehmern. Es gab ja ganz viele neue Möglichkeiten. Wir haben jetzt also die Möglichkeiten der Technik und das wird ja auch immer mehr, diese Möglichkeiten. Und die wurden sofort genutzt. Und diese Massen, die da zusammenkamen und dieses Gefühl, wir sind ganz viele und wir können die Welt verändern. Ja, und die anderen haben uns gar nichts mehr zu sagen. Das war halt ganz, ganz stark und ganz extrem. Und einer dieser Teilnehmer, der formulierte dann also sozusagen, was bedeutet denn die Revolution? Und er sagt es so ganz klar, es ist der Bruch mit der bestehenden Gesellschaft. Es ist eben nicht einfach, wir verändern mal ein bisschen. Wir brechen mit dem, was war. Mit ihren Gesetzen, mit ihren Traditionen, Werten, Normen. Wir machen nicht mehr länger mit. So, wir hören einfach auf zu tun, was gesagt wird. Und stattdessen leben wir, wie wir wollen. Wie wir es für richtig halten. Eben wir sind unser eigener Maßstab. Wie Karin sagt, ja, wir sind uns selber Gesetz. Und keiner kann uns was sagen, weil die, die meinten, sie könnten uns ein Gesetz geben, hatten keine Erklärung, warum denn. Man macht das so. Ja, dann macht man es mal anders eben. Ja, aber dass Gott der Gesetzgeber ist, dass Gott der Normengeber ist, dass Gottes Wort ein absoluter Maßstab ist, die Antwort kam nicht. Und das war eben auch nicht mehr das, was gelebt wurde. Und das Schlimme ist im Grunde genommen, dass, ich gehe hier nochmal schnell zurück, dass damals alles Mögliche ausprobiert wurde. Man probierte eben nicht nur irgendwie neue Philosophien aus, sondern man probierte Drogen aus, man sprang über alle sexuellen Grenzen. Und man sucht auch viel im Okkultismus, die das heilen. Also die Verbindung mit dem Übersinnlichen wurde genauso gesucht, wie die Verbindung, sagen wir mal jetzt, mit einer einfach einer gesellschaftsverändernden Idee. Also es war ganz verschiedene Ebenen, in der gesucht wurde, wie kann ich leben und wie können wir eine neue Welt sozusagen gestalten. Immer mit dieser Hybris zu denken, wir können das, wir schaffen das. Und es gibt sowieso niemanden, der uns da was vorzuschreiben hat. Wir hatten diese, so als die Vorbilder, und da kommen wir wieder zu unserer Verbindung nach China auch. Die Vorbilder waren alles marxistische Revolutionäre. Da war Mao Zedong, der hatte gerade in China 1966 die Jugend sich geholt, um seine Machtstellung nochmal zu festigen und um die kommunistische Partei zu säubern von reaktionären Elementen. Und er gab ihnen Macht der Jugend. Und es wurde eine kulturelle Revolution ausgerufen, eine Kulturrevolution. Und sie richtete sich in der Zerschlagung der alten Sitten und Gebräuche. Es sollte praktisch die alte Kultur zerschlagen werden, auch die Gebäude, die Denkmäler, die es gab, die alten Gewohnheiten, die alten Ideen, alles sollte niedergerissen werden und er gab den Jugendlichen Macht und was sie taten war, sie demütigten die Elterngeneration und zwar ganz schlimm. Sie zerrten sie vor ihre Jugendtribunale, sie beschuldigten sie, dass sie die Reaktionäre werden, die also eben kapitalistisch immer noch denken. Es ging nach Haartracht, es ging nach Mode, an denen gerichtet wurde und sie waren bereit, ihre eigenen Eltern in den Tod zu schicken und das haben sie getan. Und sie haben ihre eigenen Eltern verurteilt und haben sie der Vernichtung preisgegeben. Und das war das Vorbild für die Kulturrevolutionäre hier in der westlichen Welt und ganz stark in Deutschland auch. Viele schwenkten das Rote Mao-Buch, das hieß dann die Mao-Bibel, und wo also solche Worte von Mao drin stand, die immer dann auch zitiert wurden, wie zum Beispiel, der Kommunismus ist nicht Liebe, sondern der Hammer, mit dem wir Feinde zerschlagen. Und alle, die sich danach gerichtet haben, haben sich verbunden mit einem Geist des Hassens und des Mordens. Es ging ganz klar nicht um Liebe. Und es geht nicht. Revolution kann man nicht machen, wenn man nicht hasst. Aus der Liebe heraus geht es nur mit Gott. Der nächste war Ho Chi Minh. Ho Chi Minh war ein Guerillakämpfer um die Unabhängigkeit Vietnams, alles aus dem kommunistischen Hintergrund. Ernesto Che Guevara, der war unter Fidel Castro, kubanische Revolution, auch kommunistisch. Er wurde die Märtyrergestalt der 68er Bewegung. Er wurde immer sozusagen auf den Plakaten hoch hier rumgetragen, in Berlin ganz viel. Ho Chi Minh, da hängte man sich unter und rief immer Ho, Ho, Ho Chi Minh, und dann wurde im Laufschritt demonstriert. Man ging ja nicht, man rannte damals in der Kette. Das waren die Helden. Alles Kommunisten, das muss man mal deutlich sagen, es waren alles kommunistische Vorbilder, die in gewaltsamen Revolutionen sich befanden oder eben gewaltsame Revolutionen gerade eben wie in China auch initiiert hatten nochmal. Grausame, und das wussten die hier. Das ist genauso, und die sich so erhoben haben über die Eltern, die gesagt haben, wie konntet ihr denn? Die waren diejenigen, die genau wussten, was läuft, und sich damit verbunden haben und die im Grunde genommen gebilligt haben, ja, dann wird wieder gemordet und dann wird wieder umgebracht. Aber für das höhere Ziel, das war dann eben das kommunistische Ziel, ist das alles dann plötzlich in Ordnung. Und außerdem waren eben diese Befreiungskämpfe der sogenannten Dritten Welt so ganz große Vorbilder, Vietcong. Und dann, da kommen wir morgen Nachmittag, die palästinensische Befreiungsbewegung. Wir werden uns morgen Nachmittag mit dem linken Antisemitismus sehr stark beschäftigen. Die Palästinenser gehörten der PLO zur Sozialistischen Internationale. Das ist wahrscheinlich auch nicht vielen bekannt. Wir denken immer, das ist irgendwie eine islamistische Bewegung. Nein, nein, das war alles kommunistisch. Das werde ich noch morgen mehr drauf eingehen. Der Vietnamkrieg war ja der Auslöser dann der weltweiten Proteste. Und das hat das Ganze nochmal getriggert unter den Studenten und in dieser Studentenbewegung von der selbsternannten moralischen Instanz. Und das möchte ich ganz deutlich sagen. Diese Generation dann hat sich wirklich in einer moralischen Instanz aufgespult und eine eigene Moral. Bis heute sehen wir das, diese Hybris so. Wir verurteilen die anderen. Wir setzen die moralischen Schwerpunkte und wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Das ist nicht die Gerechtigkeit Gottes. Er sagt, ihr seid alle in der Sünde und der Einzige, der gerecht macht, ist er. Und der Vietnamkrieg war natürlich ein furchtbarer Krieg und alles, wie gesagt, man kann sich wirklich über das Elend in der Welt hat einen leidenden Blick dafür haben, aber das, wie Gott sich das vorstellt, das zu ändern, sieht anders aus. Und die vielen jungen Leute, die damals eben in den Vietnamkrieg gezogen sind, das hat ja selbst in Amerika nachher dazu geführt, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Und West-Berlin wurde auch so ein Zufluchtsort für die Wehrdienstverweigerer. Ja? Die Mittel, mit denen diese kulturelle Revolution in Deutschland stattgefunden hat und durchgesetzt wird, das werden wir uns morgen im Detail noch angucken. Es geht ganz stark darum, dass Identität zerstört wird, denn ein Mensch, der wirklich Identität in Gott hat, der ist nicht leicht manipulierbar. Wenn man aber die Identität zerstört hat, dann kann man ihn hier hinschieben und dahin schieben und dahin binden und Rebellion, Gewaltanwendung, Staatsumsturz, der SDS, also damals die Studentenbewegung hier in Deutschland, war ein Ableger des amerikanischen, in Amerika gegründeten Sozialistischen Studentenbundes. Und es war also keine Erfindung von Deutschland, aber in Deutschland war es der Ableger, damals geführt von Rudi Dutschke. Und die planten wirklich den Staatsumsturz. Und die wollten eine Räterepublik hier errichten. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Traum gewesen, sondern das haben die wirklich gewollt. Die sexuellen Moralvorstellungen, wir werden uns das morgen ansehen, wie das als Mitte der Revolution betrachtet wurde, das alles aufzubrechen, die Wertvorstellung aufzubrechen, eine prinzipielle Kritik an allem als Grundhaltung einzuüben, und im Grunde genommen alles, was auch Gott geschaffen hat, erstmal auseinanderzunehmen. Da sind wir immer noch bei. Der Mensch wird immer noch dekonstruiert. Und aufgelöst. Ja, so im Moment sind wir bei der Geschlechterauflösung. Aber das hat da alles damals schon angefangen. Und ganz stark ist es eben, Rebellion ist Zerstörung von Bindung. Und Gott ist ein Gott des Bundes. Gott will Bindung wiederherstellen. Sünde hat uns von Gott getrennt. Und diese Trennung will Gott aufheben durch eine Rückbindung an ihn. Aber Rebellion verweigert Bindung und sagt, ich will mich nicht binden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es wird zerstört Identität, es wird zerstört Bindungsfähigkeit. Und zwar nachher von klein auf. Damit das schon der Mensch überhaupt nicht mehr fähig wird, sich zu binden. Das merken wir heute an der Unfähigkeit auch vieler, überhaupt in einer Beziehung bleiben zu können. Weil Bindungsfähigkeit zerstört worden ist von Anfang an. Und die Ziele dieser Revolution waren eben und sind bis heute die Zerstörung von Ehe und Familie, von Glaube, Christentum, ganz klar, der Feind, von der Schöpfungsordnung von Mann und Frau, unserer sexuellen Identität auch. Also es wird ja jetzt auch ganz anders definiert, als Gott das definiert. Die Zugehörigkeit zu einer Nation, das sollte also Weltbürger, aber nicht, wir gehören nicht zu einer Nation. Die Autoritätsordnungen sind Ziel der Zerstörung gewesen. Vaterschaft, da geht es ja los mit der gesetzten Autoritätsordnung Gottes, bis hin dann eben zur Regierung. Alle Werte, die aus dem Christentum entstanden sind und dann letztendlich eben die Schaffung eines neuen Menschen. Und diese Hybris, das müssen wir sehen, es ging nicht nur um Weltschaffung, sondern es geht immer auch im Marxismus nachher um die Schaffung eines neuen Menschen. Ja, bei Gott auch. Bei Gott auch. Er schafft es bloß ganz anders. Und er schafft es, aber der Mensch schafft es nicht. Aber in seinem Übersteigern, in seiner Rebellion gegen Gott, spürt er, irgendwie muss der Mensch doch neu werden. Wir schaffen einen neuen Menschen. Und wir zerstören alles, weil wir können es nicht. Wir brauchen die Erlösung. Und das wirklich Spannende ist, dass in der gleichen Zeit Gott angefangen hat, sein Gegenprogramm, die Heilig-Geist-Bewegung, fing damals an. Im gleichen Ursprungsort, San Francisco. Es ist auch wirklich sehr spannend, diese ganze Ära Kalifornien, da begann das mit der Geistausgießung unter Katholiken und unter den Hippies. Und dann begann die Jesus-People-Bewegung. Und die kam dann auch nach Berlin. Aber in Amerika war das eine riesen Erweckungsbewegung. Die war in den Zeitungen, in großen Zeitungen. Es war dieses, die Leute gingen auf die Straße mit Jesus ist der Herr. So, da ging es los, dass dieses Bewusstsein kam, Jesus ist der Herr und wir ordnen uns seine Herrschaft unter. Und das hat damals der Herr angefangen zu schenken durch den Heiligen Geist, denn sein Plan war eben die Rückbindung unter die Herrschaft Jesu und sich ein gehorsames Volk zuzubereiten. Und damit will ich diesen ersten Überblick, wollen wir das heute Abend abschließen, mit diesem großen Bogen, dass wir sehen, Gott ist irgendwie viel geduldiger als wir sind. Er hat lange geguckt, er hat lange zugesehen, er hat uns lange machen lassen. Und wenn er uns jetzt so weitermachen lässt, dann zerstören wir uns alle derartig gründlich, dass eigentlich könnte man denken, dass wir springen über die Klippe. Ja. Aber Gott ist daran interessiert, dass diese Dinge rauskommen aus unserem Denken, aus unserem Volk, aus den Universitäten, überall, wo sich das reingefressen hat. Aber er braucht ein Volk, was Buße dafür tut. Und wir müssen erkennen, was sind da für Dinge aufgerichtet worden. Das war jetzt heute Abend erstmal so ein Schnelldurchgang, so ein großer Überblick. Wir gehen morgen in die Detailsachen tiefer rein. Und ich denke, ihr habt schon begriffen, boah, da ist ja etwas drin, was der Feind genommen hat, dieses Anliegen Gottes, sein Reich, seine Herrschaft, seine Erneuerung, der neue Mensch, die neue Welt. Das ist Gottes Wille. Und da hat er nicht aufgehört. Diesen Willen will er durchsetzen. Aber er wartet auf ein Volk, das Buße tut und sagt, nicht mehr auf unsere Wege. Nicht mehr auf unsere Wege.